Führung im Hundetraining. Viele Menschen denken bei Führung oft an Kontrolle oder Dominanz. Da hatten wir eben auch schon am Anfang, hast du davon erzählt, ne? Was du so erlebt hast mit deinen Hunden. Genau. Was bedeutet für dich Führung im Kontext der Mensch-Hund-Beziehung?
Was bedeutet für mich Führung? Führung bedeutet für mich im ersten Schritt Verantwortung zu übernehmen. Ja? Das heißt Verantwortung für das Lebewesen Hund, das ich führe, das ich in die Menschenwelt gesteckt habe und von dem ich erwarte, dass es in der Menschenwelt zurechtkommt. Das hat für mich ganz viel mit Führung zu tun. Das heißt, der Mensch muss führen wollen. Ja, dass ein Hund sich, sagen wir mal, in den menschlichen Regeln alleine zurechtfindet, nach den Maßstäben, was ich als Mensch gerne hätte, ist ein bisschen viel verlangt. Das heißt, der Hund braucht entsprechend diese Führung, damit er da auch zurechtkommen kann. Ja, und das ist für mich, ich glaube, das mit einer grundlegenden Geschichten. Für mich hat Führung schon auch was mit Dominanz zu tun, ja, und schon auch was mit Kontrolle, aber es ist weit mehr. Also Führung heißt wirklich für mich Verantwortungsübernahme. Führung bedeutet für mich, dass ich wirklich auch den Weg und das Ziel bestimmen möchte. Ja, und dass ich aber auch gucke, was braucht mein Hund, damit er mir folgen kann. Mhm. Ja, also nicht nur zu sagen, du musst mir jetzt folgen, sondern was braucht mein Hund, damit er das auch gerne tut, damit er mir folgen möchte. Und das heißt, es hat ganz viel einfach auch mit Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein zu tun. Führung bedeutet für mich aber auch Selbstführung, das heißt, sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu sein, ja, oder auch Nichtfähigkeiten. Und diese einzuhalten, aber natürlich auch zu gucken, was sind die Fähigkeiten und Grenzen meines Hundes, ja. Das heißt, wo braucht er welche Unterstützung? Was kann er eventuell selber regeln? Und was kann er halt eventuell nicht selber regeln? Und hier entsprechend einfach zu regulieren.
Aber ist das nicht auch so, dass man sich selber genau sehen muss? Was kann ich und was kann ich nicht?
Ja, absolut. Ja. Also es hat, wie gesagt, sehr viel mit Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Grenzen zu tun. Ja? Mhm. Weil nur dann kann ich auch authentisch sein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Mhm. Ich kann so tun, als ob. Die Frage, ob es mir jemand abnimmt, ist dann eine andere.
Würdest du denn sagen, dass eine Hund- und Mensch-Kommunikation ohne ein authentisches Verhalten funktionieren kann?
Ja, jein. Also ich denke, egal welche Methode man wählt, wenn man nicht zu der Methode stehen kann, dann wird sie unauthentisch und dann wird sie im Regelfall nicht funktionieren. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es genügend, die einfach, sagen wir mal, mit Hauruck und mit sehr viel Druck oder mit Leckerli um sich Geschmeiße halt den Hund dazu bringen, etwas zu tun, ohne dass sie tatsächlich authentisch sind in ihrem Verhalten, also im Endeffekt aber auch nicht führen, sondern der Hund einfach nur sagt, okay, das ist jetzt halt lohnenswert oder das kleinere Übel, das zu tun, was der von mir will, was jetzt nichts unbedingt mit Authentizität zu tun hat und auch nichts mit Führung zu tun hat, aus meiner Sicht.
Ja, okay. Welche Auswirkungen kann es auf einen Hund haben, wenn er keine klare Führung erfährt? Gibt es typische Verhaltensweisen? Meinst du so verschiedene Hunderassen, die unterschiedlich sich verhalten?
Grundsätzlich würde ich sagen, der Hund verhält sich halt entsprechend seiner Genetik. Ja, ist ein bisschen abhängig natürlich, was hat der Hund für Erfahrungen gemacht, wie souverän ist der Hund, wie entspannt ist er, ja, wie unentspannt ist er. Grundsätzlich natürlich, wenn der Hund keine klare Führung bekommt, wird er selber die Führung übernehmen. Ja, oder und ob das ein Problem darstellt, hängt so ein bisschen von der Persönlichkeit des Hundes ab. Aber was ich halt mehrheitlich sehe, sind eher unsichere, also in sich unsichere Hunde, die aber meinen, sie müssten alles selber regeln. Und da kommt dann halt etwas raus, was wir als Menschen nicht unbedingt so toll finden, weil das sind dann oft Aggressionsverhalten oder Unsicherheitsverhalten, Angstverhalten oder sonstige Sachen. Mhm. Das heißt, der Hund entwickelt einfach seine eigenen Strategien, mit Sachen umzugehen. Und diese Strategie kann dieselbe sein, die wir wollen. Muss aber nicht. Ja. Und im Worst Case habe ich dann sowas, wie ich damals mit der Lisha hatte, das war auch einfach nur ihre Strategie. Die hat oft genug in ihrem Vorleben eine auf den Deckel gekriegt, ja, die hat vom Kopf bis Fuß vernarbt. Also die hat einfach gelernt zu sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich frage nicht erst, wer du bist, sondern ich beiß erstmal. Und dann sprechen wir. Ja. Das war einfach ihre Strategie, mit Sachen umzugehen, weil sie damals halt auf sich gestellt war. Na, und ich dann als kleines Mensch da um die Ecke kam und sie gesagt hat, ja, bloß weil du da kommst, dann heißt es ja nur lang nicht, dass das, was ich tue, falsch ist. Mhm. Und ich ja erstmal beweisen musste, zum einen, dass ich sie führen kann und zum anderen, dass es andere Wege gibt, damit umzugehen.
Würdest du sagen, dass so eine langfristige Führung ein fortlaufender Prozess ist?
Ja. Also ich glaube, Entwicklung ist immer ein fortlaufender Prozess. Ich glaube nie, dass man irgendwo einfach aufhört. Ja, das gilt sowohl, was die persönliche Entwicklung angeht. Also ich lerne ja auch nie aus. Ja. Und ich habe jetzt die 1, 2, 3. Generation Hunde. Ja. Und selbst jetzt sind schon wieder Punkte, wo ich sage, ja, beim nächsten würde ich es wieder anders machen. Ja, oder ich würde es da wieder ein bisschen modifizieren und so weiter, auch wenn ich mich jetzt vielleicht schon auf einem anderen Level bewege. Aber auch ich lerne nie aus und auch ich möchte mich eigentlich immer weiterentwickeln. Das heißt, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, dass ich sage, hey, ich bin der Obi-Mufti und mir kann niemand was.
Ja. Ja, ich kann da nur von mir reden, weil ich habe ja immer gedacht, irgendwann ist man ja fertig. Also irgendwann ist der Hund ja so, wie man den eigentlich haben möchte und stelle ja auch jetzt wieder bei der Lee fest, es ist nicht so.
Nein. Ne?
Weil sie bringt immer wieder neue Sachen oder sage ich mal so, sie zeigt mir Sachen, wo ich noch dran arbeiten kann. Was ja, klar, deswegen auch nie aufhört. Ich meine, sie ist jetzt 2 Jahre alt und wir lernen auch immer noch dazu. Also so.
Ja, aber zeigt sie tatsächlich neue Sachen oder sind das Sachen, die jetzt für dich relevant sind, die vorher nicht relevant waren?
Die waren deswegen vorher nicht relevant, weil wir ja vorher nicht zu viert gegangen sind. Ne?
Genau.
Wo jetzt halt andere Hunde mit dazukommen und da zeigt sie natürlich ein anderes Verhalten als dieses 1:1 bei mir.
Genau.
Ja.
Also das heißt, eigentlich ist ja im Endeffekt, je besser wir werden, desto höher werden unsere Ziele. Das sind die sogenannten Moving Targets. Ja. Wir kommen nie ans Ziel, weil je weiter wir gehen, desto mehr wollen wir auch, ja, und desto mehr sehen wir auch. Und oft ist es tatsächlich auch gerade in Bezug auf Problemhunde so, wir haben das große Problem. Der Hund beißt. Alles andere ist kein Problem, weil es einfach untergeht. Ja, jetzt beißt der Hund nicht mehr, dann kommt auf einmal, dass der Hund nicht zuverlässig abrufbar ist oder dass er nicht schön Fuß laufen kann oder dass er dieses oder jenes oder drittes oder viertes. Das waren alles Sachen, die waren vorher schon da, aber die waren halt nicht relevant.
Genau.
Ja. Und dadurch, dass man das erste Problem gelöst hat, kann man sich dann mit dem nächsten scheinbaren Problem beschäftigen. Ja. Deswegen, also ich finde, Entwicklung weder beim Hund noch beim Mensch ist ein endlicher Prozess. Das geht einfach immer weiter. Ja, außer man sagt halt wirklich, okay, ich habe ein ganz fixes Ziel, wenn das erreicht ist, dann ist die Welt für mich in Ordnung, mehr will ich nicht. Gibt es auch solche Menschen, ja?
Also,
ich gehöre nicht dazu.
Hast du in deiner Arbeit schon Situationen erlebt, in denen die Führung eines Besitzers fehlte oder unsicher war? Und wie wirkte sich dies auf die Beziehung und das Verhalten des Hundes aus? Oh ja, ich sehe mich da gerade schon wieder.
Also die Frage hatte ich schon mal nicht. Das ist so rum besser. Also es ist im Regelfall tatsächlich immer mit Einführungsproblem, ja, nicht ausschließlich. Also es gibt einfach auch Hunde, die haben einfach wirklich faktisch ein Problem. Ja. Es gibt aber auch Mensch-Hund-Teams, die kommen zu mir und dann sage ich, das ist eine reine Führungsthematik, der Hund hat kein Thema. Das gibt's auch. Ja. Und ich hatte erst neulich tatsächlich so einen Fall. Ja, das war extrem spannend, weil dieser Hund innerhalb von 2 Minuten bei mir entspannt gelaufen ist. Hat die Besitzerin übernommen, ist es sofort wieder gekippt. Also man hat wirklich sofort gesehen, dieser Hund hatte kein Thema. Er war auch nicht aggressiv, sondern er hat rumgepöbelt, war unsicher. Ja. Das heißt also, Führungsaspekte sind immer ein Thema. Und vor allen Dingen auch, wenn ich ein Problem habe mit meinem Hund, dann habe ich ja meistens, dann gehe ich zum Hundetrainer. Dann habe ich da vielleicht keinen Erfolg. Oder ich versuche es selber zu lösen und habe damit keinen Erfolg. Und durch diese Problematik entsteht natürlich auch eine Unsicherheit. Und durch diese Unsicherheit fange ich auf einmal an, ins Defensive zu rutschen. Und dann höre ich auf, selbst wenn ich davor gut geführt habe, höre ich auf, meinen Hund zu führen. Ja? Oder ihn sauber zu führen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich in dieser Situation etwas tun kann und dadurch ins Defensive rutsche. Ganz häufig der Fall. Also von dem her würde ich sagen, Führung ist immer ein Thema. Mal größer, mal kleiner. Und es gibt auch Fälle, wo ich wirklich sage, der Hund braucht kein Training, da braucht nur der Mensch das Training.
Das ist auch der Grund, warum du ein Mensch-Hund-Training machst, ne?
Genau.
Genau.
Also das ist der Hauptpunkt, warum ich sage, bei mir gibt es drei Säulen. Den Mensch, den Hund und die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Mhm. Weil alle drei letztlich benötigt werden, um ans Ziel zu kommen.
Ich sehe, du hast gerade schon wieder ganz viele nächste Fragen beantwortet. Deswegen schon. Nein, alles gut. Du verzichtest bewusst auf Hilfsmittel wie Geschirr, Klicker und formale Dressur. Welche Vorteile bringen dieser natürlichen Ansatz und welche Herausforderungen stellen sich dabei dem Hundebesitzer am Anfang?
Also der Vorteil ist natürlich, dass ich keine Hilfsmittel brauche. Ja, also das ist ja mein Ziel. Das heißt, es ist wurscht, ob ich den Hund an der Leine führe oder nicht an der Leine führe. Das sollte zum Schluss das Ziel sein. Es ist wurscht, ob ich den Hund an der Leine führe oder nicht an der Leine führe. Mein Hund zeigt das gleiche Verhalten. Und je mehr Hilfsmittel ich benötige, um ein gewisses Verhalten vom Hund zu bekommen, desto mehr bin ich natürlich von diesen Hilfsmitteln abhängig. Das heißt, arbeite ich über Leinendruck, werde ich ein Problem haben, wenn mein Hund nicht mehr an der Leine ist, weil ich keine Möglichkeit mehr habe, über Leinendruck zu arbeiten. Arbeite ich mit Klicker und ich habe meinen Klicker daheim vergessen, das ist doof.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das heißt, jegliches Hilfsmittel führt einfach zu einer gewissen Abhängigkeit und es führt vor allen Dingen dazu, dass ich als Mensch mich nicht mehr positionieren muss. Ja, dass im Endeffekt das Hilfsmittel sorgt dafür, dass der Hund tut, was er tun soll. Also Beispiel Raumverwaltung, indem ich den Hund anbinde. Dann sorgt die Leine dafür, dass der Hund dort bleibt und nicht ich als Mensch, dass der Hund dort bleibt. Deswegen gibt's bei mir sowas halt nicht, weil ich sage, ich möchte, dass der Mensch lernt, in der Lage zu sein, seinen Hund räumlich irgendwo zu platzieren und zu begrenzen. Ja, wenn ich sowas schon mache. Und nicht eine Leine, eine Tür oder sonstige Sachen. Ne?
Oh ja, das hat mich damals sehr, sehr, sehr geprägt. Weil ich ja eigentlich immer dann die Lee an der Leine hatte und sie damit eigentlich auch, ja, eigentlich war das mein längerer Arm für mich. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße es gerade total, dass hier Lee neben mir läuft, ohne dass sie an der Leine ist. Ja, also wir hatten heute zum Beispiel heute Morgen, sie liebt es ja, mit Dummies zu arbeiten. Und sie hat jetzt zweimal nicht mitbekommen, als ich den Dummy versteckt habe. Das ist immer das Beste, weil dann muss sie nämlich wirklich suchen. Ja. Ansonsten, die guckt ganz genau, was ich mache. Die geht genau, guckt genau, welchen Schritt ich tue oder ob ich mal zur Seite hüpfe oder so. Aber das war so klasse durch dieses, ich lenke sie jetzt durchs Pfeifen. Wenn sie zu weit läuft, wenn sie an dem Dummy vorbeigelaufen ist, dann pfeife ich halt und dann weiß sie, ah, dann dreht sie sofort, dann geht sie wieder zurück. Und das hätte ich mir früher nie träumen lassen, dass das funktioniert. Weil ich war immer mit der Leine unterwegs. Das ist
ja
so. Ja. Ja, muss ich sagen.
Ja. Und gerade die Leine ist tatsächlich, also das ist ja mein, das Hilfsmittel Nummer eins und das ist tatsächlich auch ein Hilfsmittel, mit dem ich arbeite am Anfang. Natürlich mit dem Ziel, das irgendwann nicht mehr zu brauchen. Ne? Aber viele verlassen sich auf ein Hilfsmittel. Ja. Das heißt, wir sind wirklich davon abhängig in der Führung. Und ich möchte ja, dass der Mensch lernt, seinen Hund zu führen und nicht das Hilfsmittel den Hund führt. Ja. Und deswegen bin ich da einfach auch so klar dagegen zu sagen, ich möchte eigentlich, lieber Mensch, dass du lernst, wie du sein musst, damit dein Hund tut, was du gerne hättest, dass er tun soll. Und das ist auch die Herausforderung dabei tatsächlich, weil es ist natürlich einfach, ja, also nehmen wir mal so die ganzen Wasserflasche, Schüttelflasche, Shepherd Discs, was es nicht alles gibt, ja, an Maßnahmen, um den Hund davon abzuhalten, etwas zu tun, was er gerade tun möchte, total wegzulassen und zu sagen, ich möchte einfach, dass du hinstehst und zu deinem Hund sagst, lass das bitte bleiben. Und dein Hund sagt, ist okay, was soll ich denn stattdessen tun? Und damit habe ich aber so viel gewonnen. Ja, das ist eine unglaubliche Freiheit dann. Und vor allen Dingen kriege ich dann eine wirkliche Übereinkunft. Ja, wenn ich, dann fange ich an zu kommunizieren und sage, lass das bitte, tu bitte das stattdessen.
Ja, genau. Wie fühlst du dich heute in der Natur im Vergleich zu deiner Kindheit? Glaubst du, dass die Umgebung, sei es in der Stadt oder auf dem Land, die Kommunikation zwischen Mensch und Tier beeinflusst?
Ja, glaube ich. Also ich bin ja so ein absolutes Landei, habe aber auch dann während meinem Studium und nach meinem Studium in der Großstadt gelebt und fand es auch damals ganz cool, ja. Aber ich finde, die Natur macht ganz, ganz viel mit einem, ja. Also ich, für mich ist das tatsächlich so ein absoluter Energiepool und auch Ruhepool, um einfach auch wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Ja. Mhm. Das heißt, also die Umgebung macht, finde ich, ganz, ganz viel. Und die macht natürlich auch ganz viel, wenn ich mit Hund-Mensch-Teams arbeite, ja, was Stressfaktoren, Einflussfaktoren und so weiter angeht. Und ich bin ja so ein bisschen übersensibel, also gerade auch was Geräuschkulissen angeht. Von dem her bin ich natürlich da auch noch mehr wirklich so ein absoluter Wald- oder Ruheliebhaber, weil ich einfach das total genieße und weil ich aber auch merke, wie sehr mich das in meiner emotionalen Verfassung dann belästigt quasi, wenn da zu viele Störgeräusche einfach oder zu viele Störungen außerhalb sind. Mhm. Und Hunde, denke ich, sind da schon ein Stück weit auch ähnlich. Ja, ich meine, es gibt Hunde, die sind super entspannt und die gehen überall hin und alles cool. Ja, also meine Hunde gehen ja auch auf den Weihnachtsmarkt und so. Und es gibt Großstadthunde, für die ist es überhaupt kein Thema, die sind damit aufgewachsen. Aber ich denke schon, Hunde sind da nochmal ein Ticken sensibler, was das Ganze angeht. Mhm. Und von dem her, für die, glaube ich, gilt das ähnlich. Ja, und ich merke auch, dass wenn ich mit Hunden-Mensch-Teams in der Natur arbeite, draußen arbeite, das oft für die auch nochmal ein ganz anderer Prozess ist. Ja, natürlich wollen die in die Stadt gehen, die wollen ins Café gehen können mit dem Hund und so weiter. Aber man wird draußen in der Natur so ein bisschen, finde ich, aufs Elementare reduziert. Es gibt nicht so viele Ablenkungen.
Mhm, stimmt, ja.
Und man kommt viel mehr bei sich an. Und ich habe das Gefühl, das hat ganz oft eine heilsame Wirkung. Ja, erstmal eine sehr irritierende Wirkung oft und dann eine sehr heilsame Wirkung. Also gerade für Menschen, die sich auch gerne ablenken mit allen möglichen Sachen, dass sie wirklich lernen, bei sich anzukommen. Ja, und das ist so wichtig für die Führung, einfach auch wirklich bei sich mal zu sein. Mhm. Und einfach auch mal wahrzunehmen, was ohne Ablenkung, was da gerade abläuft.
Ja, ja, genau, ja. Welche Veränderungen in der Kommunikation und im Verhalten der Hundebesitzer siehst du am häufigsten?
Ich glaube, also Thema Kommunikation ist Klarheit. Ja, also ich sehe so ganz häufig, also gerade auch so dann, ich habe ja immer wieder Präsenzwochenenden, ja, wo ich dann nochmal so intensiv auch auf Themen eingehe. Das merkt man dann immer so, wenn wieder ein Kröchlein fällt und die Leute sagen, oh mein Gott, na klar. Das ist so einleuchtend und es funktioniert auf einmal. Also diese Klarheit, also zum einen zu wissen, ja, wozu tue ich denn eigentlich, was ich tue. Und das ist für mich auch wichtig, das meinen Kunden zu vermitteln, nicht nur tu dies, wenn das, sondern auch warum solltest du da so und so reagieren? Warum ist das wichtig für deinen Hund? Warum ist das wichtig für dich? Diese Erkenntnis dann aber auch zu haben von Seiten der Hundebesitzer, ja, und diese Veränderung der Kommunikation. Also diese Klarheit, die sie auf einmal entwickeln und diese Klarheit, die sie dann auch ausstrahlen können, weil sie auf einmal verstehen, ja, was da abläuft. Das ist mit einer der größten Punkte und dann im Verhalten ist es einfach wirklich Ruhe und Ausgeglichenheit, wo man auf einmal merkt, sagen, okay, da kehrt auf einmal Ruhe ein, der Besitzer ist auf einmal nicht mehr hektisch. Ja. Der ist nicht mehr so angespannt, sondern der ist wirklich ruhig, der ist bei sich, der ist einfach da und souverän. Und bei den Hunden ist, finde ich, immer so das Erste, wenn ich dann zugucke und die laufen und ich sehe, auf einmal fängt der Hund an, sich am Mensch zu orientieren und guckt den freiwillig an, was vorher nicht der Fall war. Das ist so der erste Aha-Ding, wo ich mir einfach nur denke, boah, geil, ja.
Ja, genau, ja.
Und wenn man dann auch einmal auch merkt, wie beim Hund die Ruhe reinkommt.
Ja, ja, das glaube ich ja. Du hast ja also Hunden und Menschen geholfen, als Team zu wachsen. Mich ja auch mit der Lee. Und eine Balance zu finden. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der sich in einer ähnlichen, überforderten Situation wie deiner früheren befindet? Was ist der erste Schritt, um zu einer harmonischen, verständnisvollen Beziehung zu finden?
Der erste Schritt ist, glaube ich, sich seiner Situation bewusst zu werden und sich einzugestehen, wo man selber gerade steht, ja, und wie es einem dabei geht. Mhm. Also ich habe mir auch ganz lang mit der Lisha alles schön geredet, ne? Und ich habe meinen Ausbilder gebraucht, der mir einfach knallhart ins Gesicht gesagt hat, was der Sache ist. Ne? Mhm. Bis ich mir das eingestanden habe, weil das ist ganz, ganz wichtig. Also das sich eingestehen, wo man gerade steht, dieses wirklich mal Ist-Aufnahme zu machen und das schonungslos, ohne Schönreden, ohne ja, aber das ist doch ein Tierschutzhund und dieses und jenes. Und der kann ja nicht anders oder sonstiges, sondern einfach mal wirklich eine Ist-Bestandsaufnahme zu machen, hilft einem ganz häufig dann auch wirklich zu sagen, jetzt kann ich mich ändern. Mhm. Ja, solange ich immer mehr Sachen noch schön rede, und das ist typisch Mensch, das zu machen. Ja, also das ist überhaupt nicht verwerflich, das ist einfach normal. Desto länger kann ich natürlich auch in so einer Situation verharren und nichts verändern, weil ich immer Ausflüchte suche. Ja, das ist also, denke ich, wirklich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, die Beziehung zwischen sich und dem Hund mal zu beleuchten, also sich wirklich auch zu fragen, welche Rolle spielt mein Hund für mich. Ja, was ich ganz, ganz häufig habe, ist tatsächlich eine Beziehungsthematik, dass einfach die Rollenverständnisse, also das Wunschdenken des Menschen, ja, wie er den Hund behandelt, und das Verständnis des Hundes über seine eigene Rolle ungesund ist. Ganz schlicht, ja. Also da ist der Hund, Hunde sind für uns heutzutage Familie, Partner, Kind, Ersatz, whatever, ja. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Hund und kein Kind, kein Partner oder Familie. Und dieses Bewusstsein, sich zu schärfen, zu sagen, ja, für mich, natürlich, meine drei Hunde sind für mich auch Familie. Ganz klar. Ja, aber es sind trotzdem meine Hunde. Und ich versuche sie trotzdem als Hunde zu sehen, ja, und nicht eben als die Familie. Mhm. Und das macht ganz viel schon. Ja, also da geht es ganz viel um Nähe, um Distanz, um Rollenverständnisse und so weiter. Das heißt also, da ist wirklich auch, das ist so ein bisschen Selbstreflexion, die man tun darf am Anfang. Und dies braucht zum Schritt der Veränderung, ja. Und dann ist wirklich mein klarer Rat, Mut zur Veränderung, Mut den Schritt zu gehen, sich jemanden zu suchen, der tatsächlich nicht nur mit dem Hund arbeitet, sondern der mit dem Hund-Mensch-Team arbeitet, der wirklich nicht versucht, über Wattebäuschen werfen oder über Hardcore-Unterdrückungsmaßnahmen, wo mir die Tränen in die Augen schießen, teilweise, wenn ich das höre, was da so gemacht wird, den Hund irgendwie in eine Bahn zu lenken, sondern der wirklich sich den Hund und den Mensch anschaut, gemeinsam, und gemeinsam mit beiden arbeitet, weil es gehören immer beide Seiten der Leine dazu. Und da darf man wirklich auch kritisch sein bei den Hundetrainern. Also sich dann das mal angucken und dann halt zu so sagen, okay, taugt das mir oder taugt das mir nicht? Ja, habe ich das Gefühl, der holt beide ab oder eben halt auch nicht. Ja, also das sind so Ratschläge, ja, und vor allen Dingen auch, schaut euch, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, im Handbuch der Hundetrainer steht drin, man soll als Hundetrainer den Kundenhund nicht in die Hand nehmen, weil das könnte den Kunden enttäuschen, wenn es bei einem besser funktioniert. Ich bin da genau anderer Ansicht, ja. Okay. Ich beweise meinen Kunden, dass es funktioniert, indem ich den Hund auch mal in die Hand nehme. Das heißt, für mich wäre ein Trainer, der meinen Hund nicht in die Hand nimmt, sehr suspekt, weil der muss mir das zeigen können. Okay. Und das ist einfach auch noch so mit ein Ratschlag, den ich einfach mitgeben kann, zu sagen, wenn der es nicht zeigen kann, schwierig. Ne? Mhm. Also meine persönliche Erfahrung jetzt einfach auch aus meiner Hundetrainer-Odyssee, die ich so hatte. Ja. Okay. Und ansonsten kann ich jeden nur anbieten, bei mir gibt es kostenlose Analysegespräche, ich mache sowas immer kostenlos. Einfach informieren.
Okay, schön.